Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und mit Goliath Watch auf der Suche nach dem guten Leben und auf dem Weg zu unserer Schatzinsel, beziehungsweise auf dem Weg ins Klassenbewusstsein heute. Genau, wir sitzen heute beisammen mit Julian und Thomas und
Hallo. Ja, servus.
vielleicht können wir alle mal anfangen, irgendwie einmal zu sagen, was unser Verständnis von Klasse überhaupt ist, beziehungsweise sind wir der Meinung, dass der Begriff noch so zeitgemäß ist und gibt es Klassen überhaupt?
Ja,
Ja.
Gesa, willst du mal loslegen?
Ja, ich kann mal loslegen. Also Klassen sagen ja erstmal was aus über Machtverhältnisse beziehungsweise über die Unterschiede innerhalb der Erwerbsgesellschaft. Also was gibt es für Machtunterschiede zwischen denjenigen, die Kapital schaffen und denjenigen, die Kapital besitzen? Beziehungsweise gibt es diese krasse Unterscheidung? Und ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, deswegen machen wir ja auch die Folge zu Klassenbewusstsein, dass es Klassen gibt und dass es eben diese Schwierigkeit gibt von aus der Klasse auszutreten, aus der arbeitenden Klasse und Macht über die eigene Produktionsweise, beziehungsweise über die eigenen Produktionsverhältnisse zu erlangen. Genau.
Ja, also vielleicht erstmal hat sich bei mir die Frage gestellt, genau, Klasse ist das so als ein einzelner Begriff zu nehmen, der einfach da ist. Also gibt es diese unterschiedlichen Klassen einfach, handeln wir nach ihnen oder beziehungsweise handeln wir jeweils nach der Klasse, in der wir zugehören oder der wir uns zugehörig fühlen? Ja, und wie stark lässt sich das verändern? Also kommt man aus seiner eigenen Klasse vielleicht heraus, falls man das will, falls man das möchte und genau, inwieweit ist das möglich? Und vielleicht können wir da auch noch Unterscheidungen zu anderen Begriffen machen, beziehungsweise also zum Beispiel Schicht, ja, Schichtklasse, das wirft man ja gerne mal durcheinander. Gibt es da vielleicht Unterschiede? Das ist vielleicht auch eine Frage, die mich interessieren würde.
Also ich glaube, man muss erstmal historisch nochmal zurückgehen, der Klassenbegriff.
Das auch.
Ja, also wie gesagt, wir leben halt in einer kapitalistischen Gesellschaft, was immer das dann auch sein mag, aber es gibt auf jeden Fall zwei Eigenschaften, die man, glaube ich, sehr zentral festhalten soll. Also die Fabriken, die Produktionsanlagen sind in privater Verfügungsgewalt. Ja, also wie Stieglitz mal nannte, bekannte US-Ökonom, wir haben halt 1% der Gesellschaft herrscht über die wirtschaftlichen Produktionsstätten. Wir haben eine mega krasse Konzentration der Fabriken und Produktionsanlagen. Und auf der anderen Seite haben wir da natürlich einen großen Teil, also 90% der Menschen, die dadurch halt einfach gezwungen sind, aufgrund keiner eigenen Produktionsmöglichkeiten einer Lohnarbeit nachzugehen. Und damit habe ich natürlich ein Verhältnis von zwei gesellschaftlichen Gruppen. Und das kann man natürlich als Klassengesellschaft bezeichnen. Diese Ausprägung nimmt zu. Und die anderen Begriffe wären natürlich Schicht und Milieus. Natürlich gibt es halt weitere Eigenschaften, die neben dieser Hauptkonfliktlinie in der Gesellschaft natürlich nochmal unterscheiden kann. Ja, also was
Ja.
sind denn Manager, Managerinnen? Wir haben, was weiß ich, weitere Trennungslinien, was weiß ich, Schwarz, Weiß, Mann, Frau, diverse, wenn man die unterschiedlichsten alt, jung, es gibt ja noch unterschiedliche andere Eigenschaften und Konfliktlinien in der Gesellschaft, aber eine der großen zentralen Bruchlinien ist natürlich, nachdem unsere Gesellschaft sehr stark über das Eigentum und die Vermögensverteilung definiert ist, natürlich das zwischen wem gehören eigentlich die Produktionsmittel, wie es so ganz klassisch bei orthodox Marxisten heißt, und wer ist eigentlich dann halt deswegen gezwungen, halt sich halt in einer Lohnerwerbsarbeit halt zwingend hinzugeben. Dadurch habe ich natürlich ein Konfliktverhältnis in der Gesellschaft.
Ja, und dazu haben wir ein ungleiches Machtverhältnis. Genau, das müsste man erstmal hervorheben. Was du vielleicht gesagt hast, bezüglich, genau, wir haben Fabriken, wir haben diejenigen, die Produktionsgüter besitzen. Wenn du von Fabriken sprichst, genau, dann gehen wir historisch auch so ein bisschen zurück, wenn wir dieses Bild mit den Fabriken vor Augen haben, vor 200 Jahren. Aber genau, das ist vielleicht der Punkt, den man nochmal hervorheben könnte. Aber diese Verhältnisse oder diese Machtstrukturen, auch wenn vielleicht diese Verhältnisse oder diese bestehenden Fabriken, das produzierende Gewerbe und so weiter, wenn es nicht mehr so da ist, wie vielleicht vor 100, 200 Jahren, diese Machtverhältnisse zwischen demjenigen, der die Produktionsmittel besitzt, und dem Lohnarbeiter, die sind nach wie vor gegeben, wie vor 100, 200 Jahren, vielleicht das nochmal wichtig zu sagen.
Ja, und was Thomas auch meinte, dass die Lohnarbeitenden sich dem Produktionsprozess hingeben müssen.
Ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, dass sich, also die Arbeiterklasse kann sich, Arbeiterinnenklasse kann sich nicht der Produktionsprozesse entziehen, anders
Ja.
als Managerinnen beispielsweise oder also Menschen eben in den höheren Schichten schon mal, die irgendwie einfach andere Aufgaben haben und eben andere herrschende Strukturen quasi sich da weiter drin befinden und sind anders eben als diese darin gefangen und können sich da nicht rausziehen. Genau, und was ihr ja auch meintet, dass es eben noch andere Aspekte gibt von Klasse, also eben zum Beispiel Diskriminierungsformen noch aufgrund von Hautfarbe oder Geschlechteridentität und dass diese auf jeden Fall nicht, also dass sie natürlich eine Rolle spielen und auf jeden Fall nicht reduziert werden dürfen beim Begriff der Klasse. Wir beziehen uns aber vor allem, so wie ich das jetzt bei uns allen rausgehört habe, auf die ökonomische Klasse, auf den Begriff quasi nach Marx.
Die ökonomischen Verhältnisse sind ja quasi das, was ich Marx damals auch angeguckt habe, soweit ich jetzt gehen kann. Genau. Und da eben die sozialen Folgen durch diese ökonomischen Verhältnisse. Das ist so ein bisschen so, wie ich mir das vorstelle, wie damals Marx im 19. Jahrhundert eben versucht hat, die Welt zu beobachten oder damals eben England während der industriellen Revolution zu beobachten. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz zusammenfassen, vielleicht ob du Thomas oder du Gesa. Kann man da vielleicht kurz in Stichpunkten zusammenfassen, welche Schlüssel er gezogen hat und wie dann eben dieser Marxismus hervorgekommen ist? Vielleicht dazu ein bisschen was.
Also wie entstand die Klassengesellschaft?
Ja,
Die ganz kleinen Fragen.
ja, die ganz kleinen, genau.
Man kann ja mal sagen, also Marx teilte ja historisch irgendwie so verschiedene gesellschaftliche Stadien ein, die natürlich immer so analytisch waren und das hat immer eine gewisse Mischform. Also es gab halt irgendwann mal eine Sklavenhaltergesellschaft. Ja, wenn wir uns mal die alten Griechen anschauen, da gab es natürlich schon Marktplätze, natürlich gab es da schon irgendwelche Urformen von Demokratie, aber es gab natürlich ganz klar, gab es halt Sklaverei. Ja, dann im Mittelalter hatten wir halt dann Leibeigenschaft. Und dann entstand aber natürlich halt im Zuge halt der bürgerlichen Revolution, der Entstehung halt der modernen Gesellschaft, entstand natürlich ein Verhältnis von Lohnarbeit und Kapitalbesitzenden. Ja, damit habe ich einen Wandel halt dieses Klassenverhältnisses, ja, halt hin über Sklaverei, über dann halt dem Leibeigenen, dem König hin halt zu Kapital und Arbeit, was ja die grundlegenden Begriffe ja sind in den heutigen modernen Wirtschaftstheorien, ja. Und dieses Verhältnis prägt natürlich heute dieses ökonomische Abhängigkeits-, Zwangs- und Machtverhältnis zwischen diesen zwei gesellschaftlichen Gruppen.
Bedeutet vielleicht auch, also diese ungleichen Machtverhältnisse, eben wenn du von Leibeigenen und Sklavengesellschaft sprichst, das, was schon immer da war, existiert quasi noch, aber eben mittlerweile in Form von Lohnabhängigen und Besitzer der produzierenden Klasse oder könntest du das so stehen lassen oder genau?
Nee, es ist ja ein qualitatives Veränderung. Ja, also wir
Okay.
erleben ja, dass in die unterschiedlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Formationen sich ja dann diese Machtverhältnisstruktur ja ändert. Ja, werden halt im Mittelalter ja immer noch durch dem göttlichen Vorgaben ja der König und der Kaiser daran gebunden war, gewisse moralische Verpflichtungen einzuhalten. Ja, aber da wurde ja die Macht, das Verhältnis ja abgeleitet über also insbesondere in westlichen Ländern sehr, sehr stark über das Christentum, hat sich das ja massiv gewandelt. Heute der Kapitalist, wenn man die alten orthodox-marxistischen Kategorien will, also der heutige Vermögende ist ja erstmal zu nichts verpflichtet. Wir haben ja heute mit der bürgerlichen Revolution ist ja ein komplett anderes Verhältnis entstanden. Es ist ja nicht mehr über Gott oder über irgendwelche Pflichten, sondern Eigentum verpflichtet ja erstmal zu nichts, sondern ist ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat, der Gesellschaft, ja, und dann gibt es halt verschiedene Ausformungen. Also finde ich schon, das ist ein ganz großer qualitativer Unterschied zwischen Mittelalter und der Moderne in dem Verhältnis. Also wir sagen, die bürgerliche Gesellschaft ist ja erstmal eine Gesellschaft von Freien, aber halt in dieser Freiheit von Rechtsansprüchen haben halt die einen halt die ökonomischen Ressourcen und die anderen nicht.
Weil ich an dem Punkt auch vielleicht spannend fände, diese Delegitimierung von Ausbeutung. Also, dass es früher dann im Mittelalter eben Religion war oder zur Zeit mit dem Kolonialismus dann natürlich Rassismus, dass dann einfach so die Unterlegenheit von einer, in Anführungszeichen, Rasse eben propagiert wurde. Und jetzt haben wir das ja auch wieder ganz stark, also gerade durch Rassismus sichtbar in ja, einfach gesellschaftlich erkennbar, dass legitimiert wird, dass eben Menschen ausgebeutet werden und also zum einen eben durch Rassismus, also dass dann dieses dieses Bild gezeichnet wird, dass irgendwie Menschen kommen und es dadurch den arbeitenden Klassen noch schlechter geht. Das vielleicht, das können wir später nochmal aufgreifen, weil das jetzt an der Stelle ein bisschen hinkt, der Vergleich. Aber ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eben Legitimierung von dieser Ausbeutung.
Ja, wir haben halt schon Gleichzeitigkeit unterschiedlicher historischer Formationen. Ja, das ist schon spannend. Und dass natürlich versucht wird, natürlich immer diese Ausbeutungsverhältnisse halt so zu gestalten, dass halt ein möglichst großer Gewinn dabei entsteht. Natürlich werden natürlich dann auch gewisse, sage ich mal, Fortschritte halt versucht wieder zurückzunehmen. Also wir haben ja moderne Sklaverei. Wir haben ja immer noch ein mega krasses Patriarchat. Ja, wir haben immer noch einen mega krassen Rassismus, der aktuell massiv wieder an Raum gewinnt.
Ja, und wir haben eine
Ja.
marktliberale Ideologie, die uns sagt, wer Leistung wird belohnt, wer viel arbeitet, bekommt auch viel. Was ja real politisch Quatsch ist einfach, wenn wir dann auch einen Lindner haben auf der anderen Seite, der sich für 1 Euro Jobs wieder einsetzt.
Das widerspricht sich, ja, auf jeden Fall, ja.
Und man stellt natürlich fest, dass du hast natürlich gewisse Grenzen dieses, also es gibt ja Grenzen dieses Ausbeutungsverhältnisses, wo halt immer versucht wird, möglichst dicht daran halt ranzugehen. Also du kannst ja deine Arbeitskräfte ja nicht umbringen, dann hast du ja ein Problem als Unternehmer. Genau, und das ist natürlich die große Grenze, solange die Arbeitskräfte halt in der Fabrik arbeiten, ist alles gut und sonst muss halt immer versuchen, und die müssen halt irgendwie wieder in die Fabrik kommen, deswegen gibt es natürlich, sagen wir, so einen Punkt, wo es halt dann schwierig wird, aber sonst wird halt massiv versucht, halt unterschiedliche Formen halt der maximalen Profiterzielung, der Gewinnmaximierung, wie es neudeutsch heißt, halt zu erreichen.
Das ist natürlich ein sehr schöner Grund, die Leute am Leben zu halten, solange sie arbeiten.
Ja, klar.
Sehr opportunistisch, aber ja, treffend beschrieben, genau.
Ja, wie gesagt, man muss halt immer aufpassen. Man ordnet ja nicht den Leuten dann individuelle Eigenschaften zu, sondern die Gesellschaft, das gesellschaftliche Verhältnis, die Strukturen
Das Strukturelle, ja.
schaffen ja gewisse Eigenschaften und gewissen Habitus, ein gewisses Verhalten und gewisse gesellschaftliche Bewusstsein der Leute, wie sie denn sind. Also, wenn du natürlich jetzt mal eine BWL oder das Handelsblatt liest, ja, hast du natürlich einen komplett anderen gesellschaftlichen Habitus, als wenn du jetzt die Frankfurter Rundschau oder die Taz liest. Ja, oder wenn du zu einer Gewerkschaftsveranstaltung gehst, hast einen anderen Ding oder auf der Baustelle, als wenn du jetzt, sage ich mal, im Top-Management bei VW bist. Und da stellt man schon, wie sich dann dieses Verhältnis dieser beiden Gruppen sich unterschiedlich strukturiert.
Ja, Struktur ist das große Wort da, würde ich auch so verstehen.
Und klar werden halt gewisse Leute halt in diesen Strukturen halt ausgewählt, die da halt da reinpassen und andere Leute werden halt bewusst halt draußen gehalten. Das kann man ja bei Pierre Bourdieu einfach nochmal massiv nachlesen, wie eigentlich diese Sozialisierung in dieses Verhältnis halt die Menschen zu ganz klassischen Prägungen halt führt. Also wie sich denn Menschen dann verhalten, sich selber wahrnehmen.
Ja, dazu habe ich neulich für meine Masterarbeit ein bisschen Geltung gelesen. Weiß nicht, ob die euch was. So kulturelle Gewalt. Also das passt ja auch wieder total. Also dass zum einen eben diese Strukturen geprägt werden und dann aber auch die Gewalt ausgeübt wird, dadurch, dass eben die kapitalbesitzende Klasse eben auch den Einfluss hat auf die Institutionen, die staatlichen, die diese Klasse quasi deren Interessen verteidigen kann.
Also, ich finde, man muss immer aufpassen. Ich finde die orthodoxen Kategorien halt oft ein bisschen zu, wenn man es sehr orthodox sieht, dann wird man ein bisschen zu schlicht und einfach, weil es ja doch ein sehr, sehr komplexes, ambivalentes Verhältnis. Ja, also, dass es natürlich schon da immer Spielräume gibt, dieses Verhältnis, diesen Konflikt über die wirtschaftliche Produktivität und den wirtschaftlichen Gewinn natürlich unterschiedlich zu gestalten. Ja, man sieht ja, was weiß ich, in Deutschland mit einer sogenannten sozialen Marktwirtschaft oder reinen Kapitalismus, haben wir ein anderes Verhältnis, als wenn ich jetzt in der USA bin. Ja, das ist beides natürlich eine profitmaximierte Gesellschaft in Standortkonkurrenz, aber mit anderen Vorzeichen und Verhältnissen.
Das heißt, man könnte schon sagen, dass es einfach die Wahrnehmung ist, zum einen, wie Menschen eben ihr eigenes individuelles Leid oder die individuelle Ausbeutung eben wahrnehmen und kulturelle Prägungen, die dazu führen, dass die Arbeiterinnenklasse sich nicht wehrt.
Das ist eine große Frage, weil eigentlich, wie gesagt, es ist ja wissenschaftlich vollkommen klar, dass ja eigentlich der Großteil der Gesellschaft nicht vom ökonomischen Reichtum partizipiert.
Ja.
Die Ungleichheit nimmt seit dem Ende der keynesianischen sozialdemokratischen Regulierung, seit den 70er Jahren, nimmt die Ungleichheit wieder zu. Und Deutschland ist war noch nie so ungleich wie heute. Wir hatten noch nie so viel Armut in Deutschland wie heute. Ja? Und dann muss man sich fragen, warum stehen die Leute nicht auf? Ja, warum gehen die Leute nicht her und wählen dann oder warum setzen sich Forderungen nach Vermögensteuern, Umverteilung nicht durch, ja, im politischen System? Das ist eine Frage, die man dann wirklich stellen muss.
Ja.
Und ja, man stellt halt, ich würde halt immer so drei, vier Sachen halt sehen. Also es gibt ja diese große Studie von Steffen Mau und anderen Triggerpunkte, die halt sagen, es gibt vier große gesellschaftliche Bruchlinien unserer heutigen Gesellschaft. Die in den Außenkonfliktlinie, was weiß ich, man dann immer über Menschen mit Migrationshintergrund, die kommen von außen und nehmen jetzt den Bio-Deutschen irgendwie jetzt den Wohlstand weg, das wird ja relativ groß thematisiert. Oder halt dann das Gender-Sternchen, über das rauf und runter diskutiert wird, ja. Oder über Klima, also die zukünftige Generation gegen heute. Diese Bruchlinien sind alle gesellschaftlich irgendwie wirkmächtig, aber die größte Konfliktlinie oben unten, ja, zwischen den Vermögenden und den Lohnabhängigen. Da findet keine gesellschaftliche Auseinandersetzung statt. Und das, glaube ich, muss man halt anschauen. Also in Deutschland wurde halt relativ lang, also man kann es halt, glaube ich, so formulieren, relativ lang war man in so einer Fahrstuhlgesellschaft, also in so einer Rolltreppengesellschaft. Die einen standen unten, die anderen oben und alle sind irgendwie so nach oben gefahren. Und irgendwann riss diese Rolltreppe ab. Dann sind wir in eine Paternostergesellschaft übergewandelt, wo die einen nach oben fahren und die anderen parallel nach unten. Und das passierte spätestens in den 90er Jahren in Deutschland. Ja, also dieser Nachkriegs, dieser keynesianische Nachkriegskompromiss, was wir hierarchisch starke mittelalterliche Prägung. Das ist in Frankreich anders. Und das macht es halt in Deutschland, glaube ich, immer so wie der Obertan. Es wird halt immer nach oben relativ nett gebuckelt und nach unten immer relativ gerne weggetreten. Ja, das ist, glaube ich, in Deutschland so ein relatives, sehr stark historisch verankertes Bild. Und dann ist es halt schwierig, dass halt viele, sagen wir mal, linksprogressive Verantwortung historisch radikal diskreditiert sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Aus Fehlern, sage ich mal, der Bewegungslinken oder aus falscher Aufarbeitung, stalinistischer Erfahrung oder halt auch geringen wirtschaftlichen Kenntnissen. Und das macht es halt schwierig oder halt dieser mega krassen Einbindung der Gewerkschaften relativ lang in den Nachkriegskompromiss in Westdeutschland. Das macht es halt schwierig zu sagen, okay, jetzt gehen die Leute voran und tun jetzt eigentlich den Überreichen mal was wegnehmen. Und das macht es einfach schwierig, dass dieses Bewusstsein halt entsteht, dann, Leute, lass uns doch gemeinsam vorwärts gehen. Es ist halt in Deutschland relativ leicht, halt andere Bruchlinien aufzumachen, wie halt die Leute von außen, die kommen, die nehmen uns den Wohlstand weg. Und das funktioniert halt in Deutschland dann relativ leicht. Und das macht es halt schwierig, weil dieses Bewusstsein der ökonomischen Verhältnisse halt so mega krass verschüttet ist und ganz bewusst natürlich auch von oben permanent verdeckt wird, wie so Argumente Neid. Und es halt total leicht ist, teile und herrsche, die unteren Gruppen gegeneinander auszuspielen oder die sozial-ökologische Frage auszuspielen. Ja, diese Ökos, die Grünen, wollen euch jetzt mit der, was weiß ich, mit der Wärmepumpe euren Wohlstand decken. Das funktioniert total leicht. Und das andere zu sagen, ja, lasst uns doch mal zusammenkommen, dass die Gewerkschaftsbewegung mit der Klimabewegung zusammen was tut, ist halt total schwierig. Ja, und das ist aber halt das, an dem es, glaube ich, viel, viel hakt, weil eigentlich die Grundverhältnisse relativ klar sind.
Frage ich trotzdem, warum denn das mehr zieht, sage ich mal, also diese Abgrenzung zwischen uns und denen oder zwischen innen und außen, warum die ja mehr zu ziehen scheint als dieses Oben-Unten-Ding. Weil es ja im Grunde genauso ein Ungleichgewicht, was da herrscht. Warum ist denn das Oben-Unten nicht so in den Köpfen wie das Innen-Außen, frage ich mich. Also was ich hier ja bezüglich der Triggerpunkte gelesen habe, war auch der Glaube an die Meritokratie, also eben wer was schafft, der hat's verdient und wer nicht, der nicht, dass der stärker ist in den unteren Schichten, das finde ich halt auch höchst interessant. Dann frage ich mich, wie gesagt, dass da weniger in den Köpfen oder dass da weniger drauf geguckt wird als eben dieses Innen-Außen-Ding, Beispiel Migranten.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke zum einen, dass also ganz stumpf, dass einfach Menschen wissen oder dass die Rechte weiß, wie man irgendwie so manipulativ Diskurs beeinflusst. Also dass dann eben zum einen stark polarisiert wird oder so sehr starke Schwarz-Weiß-Bilder geschaffen werden von die links-grün versiffte Regierung, so in die Richtung, lügt oder macht eben, sieht nicht die eigentlichen sozialen Probleme in der Gesellschaft. Und das dann halt so sehr, also dass dann anderen politischen Stimmen auch gar nicht so zugehört wird. Ich denke, dass auch einfach in der arbeitenden Klasse sehr viel Spaltung dadurch entsteht und aber sich auch reproduziert, weil das eben einfach aktiv betrieben wird quasi.
Okay, also Spaltung innerhalb einer bestimmten, ja, Klasse, Gruppe, wie wir es nennen wollen. Ja, auf jeden
Was
Fall.
ihr eben jetzt auch schon beide meintet, also dass dieses nach unten treten so sehr angeregt wird quasi, indem gesagt wird, ja, ihr habt wenig, weil von den wenigen, von den Sozialhilfen, wie auch immer, noch mehr Menschen was nehmen. Also es kommen Leute und dann wird das mit denen auch nochmal geteilt, was ja einfach, also was ja real eigentlich Quatsch ist.
Ja, dass man eigentlich gemeinsam von derselben Gruppe ausgebeutet wird, das wird dann eben immer außer Acht gelassen, genau. Dass man doch da eher was gemeinsam hat eigentlich. Eben dass ja eine gewisse Abhängigkeit einem auferlegt wird von außen eben. Das haben ja sowohl, das hat ja sowohl die deutsche Arbeiterklasse, in Anführungszeichen, gemeinsam mit bestimmten Gruppen, die hierher kommen, eben einmal, weil eben in den Unternehmen oder ja, in den Fabriken, so nenne ich es jetzt mal, dieses Ungleichgewicht entsteht, aber auch weltwirtschaftlich auf dem globalen Arbeitsmarkt genau das gleiche Ungleichgewicht herrscht. Und ja, dann ist es aus meinen Augen eigentlich logisch, dass da dieses Ungleichgewicht entsteht. Die Frage ist nur, worauf führe ich diese Ungleichheit zurück? Genau, und da sollte man sich vielleicht mal mehr über das Oben-Unten-Verhältnis, wer ist oben, wer ist unten, darüber vielleicht Gedanken machen, um halt eben auch ein gerechteres Bild von der Gesellschaft kriegen, wo wir alle hinwollen, auf die Schatzinsel nämlich.
Ja, auch ein wichtiger Punkt. Also zum einen haben wir den Verkäufer, die Verkäuferin bei Kaufland irgendwie, der die wenig verdient. Und dann irgendwie, ja, irgendwie die Menschen beneidet, die vielleicht irgendwie, ja, Menschen, die halt migrantisiert sind und Zweifel mit denen zusammenarbeiten und keine Ahnung, genauso gut, genauso viel verdienen. Und aber nicht dieser Neid entsteht oder dann entsteht dort eben irgendwie Wut. Anstatt eben gegenüber den Besitzern von Kaufland, die irgendwie zu den reichsten 10 Menschen Deutschlands gehören.
Und Mindestlohn bezahlen, so ungefähr,
Ungefähr. Und,
ja.
aber was du auch meintest, das ist eigentlich, das ist ein internationales Problem. Also es muss ja auch nicht nur im nationalen Rahmen gedacht werden, sondern eigentlich ist die Arbeiterinnenklasse international geschlossen, theoretisch. Also natürlich nicht geschlossen, aber im Idealfall auf jeden Fall sind die Probleme die gleichen und die Ausbeutungsstrukturen sind die gleichen, in denen man eben weltweit steckt. Und dementsprechend müsste der, also Klassenkampf müsste eigentlich ideologisch geführt werden gegen diese kapitalistischen Ausbeutungsstrukturen, anstatt jetzt im Kleinen, wir denken ja erstmal im kleinen Umkreis, um überhaupt irgendwie anzufangen oder Menschen so zu aktivieren. Aber im Grunde genommen ist es ein globales Problem.
So kann man sagen, genau, es ist ein globaler Kampf im weitesten Sinne einfach, dass man eben versucht, Dinge zu verändern. Also da ist ja gar kein physischer Kampf mit gemeint zum Beispiel, sondern ja, man handelt Dinge einfach aus und genau, man will ja auch nicht alles mit sich machen lassen, aber trotzdem lässt man leider viel mit sich machen. So ist das zumindest, wie ich das wahrnehme.
Ja, genau. Und deswegen müssen wir halt sich solidarisch halt zusammentun und halt, klar, wenn man sich anschaut, Menschen hier in Deutschland haben halt einen gewissen Wohlstand im Vergleich zu Lohnabhängigen in Nordafrika oder halt in Rumänien. Damit habe ich natürlich, meine ich, schon mal eine Spaltung innerhalb der Arbeiter und Arbeiterinnen, der Lohnabhängigen auch. Und da wäre es natürlich total wichtig, dass man da eigentlich hinkäme zu einer Solidarität und zum gemeinsamen Streiten für bessere Lebensverhältnisse. Und das ist natürlich schwierig, weil natürlich ist es total leicht, ist natürlich diese Gruppen zu spalten.
Es ist sehr schwierig und langwierig, den Habitus zu verändern. Also es wäre eigentlich eine kulturelle Veränderung, die es bräuchte, um irgendwie diese Ideologie zu entkräften.
Ja, aber dann kommt man eigentlich zu der Frage, wie kommt man eigentlich dahin?
Ja.
Ja,
Ja.
also ich glaube halt, ich glaube, ich bin jetzt so sehr auf der Kulturebene, sondern ich glaube halt eher, dass man wirklich halt anfängt, gemeinsam solidarisch zu handeln. Also wenn wir halt hier bei Goliath schon zusammen sagen, wir unterstützen die Leute in Uganda gegen die Hamburger Neumann-Kaffee-Gruppe, da steht ja schon ein Bild von und Solidarität oder wenn man halt im europäischen Netzwerk halt drüber spricht, was passiert denn eigentlich in Europa und was tun denn Großkonzerne hier in erster Linie in Deutschland sitzen, in anderen Ländern hier in der Europäischen Union. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da eigentlich zum gemeinsamen Verständnis kommt und diese Länderteilung halt da überwindet. Ja, weil es erstmal vollkommen egal ist, wo das Unternehmen sitzt, Hauptsache das Unternehmen macht Gewinn.
Auf jeden
Ja,
Fall.
und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da, aber das ist halt eine große Arbeit und in diesen gemeinsamen Kämpfen, wie es so schön immer heißt, glaube ich, entsteht halt dann schon was. Ja, wenn man halt schon sagt, wir wollen halt, also der Kampf fürs Lieferkettengesetz war ja schon ein Projekt, wo wir gesagt haben, ja, die Franzosen haben mal vorgelegt, dann haben wir die Schweizer unterstützt, dann haben wir in Deutschland diesen Stein gelegt und jetzt hat man zum Glück dank der Belgier jetzt das europäische Lieferkettengesetz und hat damit halt wieder eine positive Rückkopplung auf Deutschland. Aber diesen Austausch, diese internationale Zusammenwirkung ist halt total wichtig. Ja, dass es sich nicht gegeneinander ausspielen lässt.
Ja, und dass eben genau diese Probleme auch groß gedacht werden. Also was du meinst, es betrifft eben nicht dann nur die Menschen, die hier irgendwie arbeiten für den ausbeutenden Konzern.
Der
Auch es gibt.
Universalismus von Menschenrechten und halt Universalismus, dass jeder eigentlich ein gleiches Anrecht hat auf Wohlstand. Ja. Und es ist ja genügend Reichtum da, bloß es ist halt nicht genügend da, wenn sich einige Leute für so großes Stück nehmen und immer halt sagen, dass die anderen dieses große Stück für die anderen produzieren müssen.
Genau, man lässt ja anderen das große Stück, was man selber verschlingt, herstellen, ohne dass diejenigen viel davon haben. Das ist so ein bisschen das Paradox.
Ja.
Klingt gerade so, als kennen wir dem ein bisschen näher, wie wir denn das jetzt angehen. Also Klassenbewusstsein schaffen durch stärkere Spaltung zwischen oben und unten. Also stärkeres darauf aufmerksam machen natürlich. Ja.
Also ich bin immer der große Konfliktfan. Ja, ich glaube, es geht nur
Ja.
durch gesellschaftliche Auseinandersetzung.
Genau, Aushandlung, ja.
Gemeinsam mit anderen zusammen sagt, okay, was ist ein Konflikt? Und an diesen Gewinnen der kleinen Schritte einfach dann die wechselseitige Solidarität und Vernetzung schafft und damit halt die größeren Schritte zu gehen. Ja.
Das machen wir zum Beispiel durch die Kampagne Pfeffersäcke.
Ja, genau. Also es ist jetzt eine europäische Kampagne. Wenn man sagt, okay, wir wollen in Europa, dass die nächste EU-Kommission sich ganz klar für eine einheitliche Vermögensbesteuerung in Europa ausspricht. Ja, oder wo wir gesagt haben, ja, das ist ja allein schon die Kampagne Text Me Now, also das Projekt, entstand ja schon im Wechselspiel zwischen Deutschland und Österreich. Und da halt einfach hinzukommen, stärker halt aus den Ländergrenzen raus und mit anderen zusammen. Also zu sagen, okay, wo sind jetzt Punkte, wo wir eigentlich gemeinsam weiterkommen, um Schritte zu gehen? Oder halt an die, was ist die Vernetzung? Ich mache ja für Kartellpolitik, also Antimonopolpolitik. Wie können wir Monopolmacht aufbrechen? Das war eigentlich immer, finde ich, relativ schnell eine Vernetzung zwischen USA und der EU. Jetzt muss man mal schauen, wie kriegt man das nochmal dann eigentlich, ich will verstärken nochmal den globalen Süden. Aber das ist schon spannend. Also, das ist gerade wichtig, dass man halt sich nicht immer diese klassischen Teilungs
Ja.
Strategien halt einfach hingibt. Und das kann man, glaube ich, nur mit Solidarität und gemeinsam vorwärts gehen und gemeinsam kämpfen und Erfahrungen tun. Geht
Ja.
nicht akademisch.
Ja. Und sich bewusst machen, dass unterschiedliche Unterdrückungsformen Überschneidungen haben, große Überschneidungen, sich nicht gegenseitig irgendwie priorisieren oder so. Also, dass da drin keine Spaltung besteht.
Ja, also du sagst das Bewusstsein, vielleicht das reicht ja vielleicht schon. Vielleicht muss man da gar nicht so im Detail drinstecken, die Fachbegriffe kennen und so weiter, sondern einfach das Bewusstsein dafür zu haben, okay, es ist hier ein Ungleichgewicht. Vielleicht sich einfach die Frage zu stellen, auch wenn man nicht direkt eine Antwort hat, gibt es eine Möglichkeit, wie wir das verbessern können, wie wir das überwinden können? Und allein dieses Bewusstsein stößt ja schon Dinge an und vielleicht dieses Bewusstsein nochmal ein bisschen breiter zu treten, das dann aber niedrigschwellig angesetzt werden kann. Vielleicht kommen wir so effektiver, ja, wirklich effektiver und auch praktisch zu einem besseren Leben für alle. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Schlüssel, das Bewusstsein eben.
Ja, ich glaube, das gemeinsame Tun, das gemeinsame Leben, dass natürlich die Welt gestaltbar ist und dass man eigentlich schon, dass es schon darum geht, halt einfach die großen Verteilungsfragen zu stellen. Und dann halt, in wie können wir jetzt gemeinsam einen Schritt weiterkommen? Also ist hier 1. Mai. Ich glaube nochmal auf den Schatz. Ich habe schon mal einen negativen Schatz, was ich erlebt habe.
Nein.
Ja, aber wir können ja noch was Positives bringen, weil jetzt, glaube ich, langsam so ans Ende kommen. Genau. Aber wie
Negativer
gesagt,
Schatz.
der Schatz. Also das Negative, was ich erlebt habe, immer zum 1. Mai, das ist noch nicht so lange her. Also Hamburg, München, mega krasses Desaster. Also in Hamburg hast du da ewig viele Leute auf der Straße. In München ist es so ein kleines, versprengtes Grüppchen vom DGB. Das ist so. Nee, es gab, ich glaube, A3-Demos in München, also die klassische Teilung, der radikal-revolutionäre Block, dann der schwarze militante Block und Demo und dann halt die klassische DGB-Demo. Ja, wie es so meistens ist. Und also bei der DGB-Demo war schon gut wie niemand. Wie viel waren das, glaube ich, 1800?
Oh, schade.
Ja, es war schon sehr überschaubar.
Die anderen sind natürlich
Noch überschaubarer. Also da, ja.
also ein bisschen das, was du gerade oder was wir gerade so ein bisschen moniert haben, einfach, dass es zu sehr gespaltet wird innerhalb der Gruppe, innerhalb derjenigen, die was verändern wollen, und eben dieses Klein-Klein, wodurch halt keine Bewegung entsteht. Also es ist, falls verstehe ich das richtig, dass das so ein bisschen das ist, was du da auch beobachtet hast am 1.
Nee,
Mai, oder?
nee,
gar kein
nee.
Interesse
Das ist
wahrscheinlich.
so total weit.
Generell.
Also in Hamburg, wenn du am 1. Mai gehst, denkst du, ja, yeah, krass, cool. Wir sind richtig viele Leute auf der Straße.
Ja.
Und in naja, so viele sind wir. Da sind so gut wie
Okay.
gar keine auf der Straße, ja. Also das ist regional, also in Deutschland schon mal mega krass unterschiedlich.
Ja, regional, das würde ich bestätigen.
Ja. Und das ist schon krass. Also die Städte sind ja schon vergleichbar, München, Hamburg. Und es ist schon krass. Also in Hamburg hast du richtig mega viele Leute, die ganz klar in der Gewerkschaft aktiv sind. Oder für die der 1. Mai, ganz klar. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in München ist so ein versprengtes Trüppchen. Erstmal zum Thema, wie weit da das, also wo da erstmal wie unterschiedlich die Bausteine noch sind. Aber vielleicht mal zu dem positiven Bild. Wie viele waren denn in Münster bei dir auf der Straße, Julian?
Einige, aber auch nicht allzu viele. Also ich glaube, um einiges weniger als in Hamburg sowieso dann trotzdem. Und es gab eben morgens oder vormittags eine Demo. Das Ding an Münster oder dem Münsterland ist dann aber auch leider, dass ja, Bollerwagen raus und ab auf die Wiese, sage ich mal. Also das, was vielleicht woanders am Vatertag gemacht wird, wird hier auch am 1. Mai gemacht. Da geht auf jeden Fall einiges an Protestgefühl unter. Dann sind wir halt auch im Münsterland eben, wie gesagt.
Wie war es denn in Hamburg?
Richtig gut. Ich gucke gerade, wie viele Leute da waren. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, ich finde es jetzt auf die Schnelle auch nicht raus. Aber ja, also ich war nur bei der antifaschistischen Demo. Und die war ja so angesetzt, auf jeden Fall, dass sie sich ein bisschen öffnen wollte oder ein bisschen geöffneter wirken wollte, auf jeden Fall nach außen. Und das fand ich auf jeden Fall, das ist ja genau das, was wir meinen, was wir wollen eigentlich. Dass es eben mehr Bewusstsein dafür gibt, für die Gemeinsamkeit der Kämpfe, um es nochmal so zu sagen, weil ich jetzt auch gerade kein anderes Wort parat habe. Ja, und das war auf jeden Fall auch viel los. Ich glaube, ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube so 1700. Oder das war noch eine andere.
Ja,
Egal, es
also was
waren.
bei München beim DGB läuft. Okay, so die Positiven. Was habt ihr denn so in letzter Zeit so an positiven Schätzen gefunden? Also ich finde es gerade total super, dass die AfD endlich durch die ganzen Proteste, die waren eigentlich, glaube ich, schon bis zu 5 Prozentpunkte verloren hat. Das ist, glaube ich, echt mal ein Zeichen, wo in unserer Gesellschaft wieder sich mega krass was positiv nach vorne bewegt.
Also ein langfristiger Schatz, weil das ist ja jetzt, also die Beobachtung, die du machst, geht jetzt schon über mehrere Monate, das meinst du, oder?
Genau, das sind die letzten 3, 4 Monate. Jetzt muss man schauen, wie weit sich das dann stabilisiert. Aber ich finde, es ist schon mal ein Zeichen, dass jetzt Leute gesagt haben, wir stehen auf und wir lassen ja nicht irgendwie ganz Mitbürger einfach hier irgendwie aus dem Land rausschmeißen. Wo sind wir denn? Ja, und das ist ja schon einmal wirklich ein demokratischer Schritt passiert in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem, ich fand das schon, das war, finde ich, schon ein positives Beispiel. Was sagt denn du oder was habt ihr denn noch an positiven?
Vielleicht dazu an die AfD: remigriert euch ins Knie.
Wollen sich die Orthopäden?
Genau das.
Ich fand auch positiv, also dass es einfach sehr viele Protestbewegungen gerade gibt. Allerdings ist das ja eher so ein Wermutstropfen, würde ich sagen, weil auch einfach viel Scheiße passiert. Das kam mir gerade noch so in den Sinn, aber ja, es sind halt alles Reaktionen, die es braucht. Und
Genau, es wäre vielleicht ja schlimmer, wenn nicht, und trotzdem passiert viel Scheiße und dann passiert auch noch nichts, was dagegen geht. Es wäre dann noch schlimmer. Aber trotzdem, da hast du recht. Gut, dass da was passiert. Ja.
Was ich noch total positiv finde, ist, es gibt ja gerade den Podcast der Wellbeing Economy Alliance.
Ja.
Nee, bei Planet Critical gab es ein mega krass cooles Interview in Dänemark. Das ist, da hat gerade eine mega krasse Architektengruppe es geschafft, dass die jetzt massiv anfangen, den Bausektor innerhalb der sozial-ökologischen Grenzen zurückzuschneiden.
Cool.
Das so weit geht, dass sie sagen, wir können keine neuen Häuser mehr bauen. Das ist total cool, wo man sieht, wo da richtig mal Bewegung in so einen Sektor reinkommt.
Und das setzen die auch durch, oder ist
Ja,
das?
und
Ja. Die dann, nee, das müssen wir hier politisch und dann müssen wir die Gesetze ändern und richtig eine große Dynamik im Bausektor entsteht. Also richtig krass geil. Also nicht nur so diese, wir machen mal Transfercafé, sondern nee, wir bauen jetzt komplett anders und so weiter und richtig mit großen Rädern und großen. Das fand ich relativ positiv. Wir können vielleicht dann in die Shownotes mal packen.
Und wer genau hat das dann politisch so entschieden? Oder wie ist es dazu gekommen, dass sich das auch jetzt scheinbar wirklich so umsetzen lässt?
Ja, du hast ja innerhalb der ganzen Architektinnen und Architekten gibt es eine relativ breite Debatte über klimaneutrales Bauen. Wir haben ja Kontakt mit den Architects for Future hier in Deutschland ja gehabt.
Ah, okay, ja.
Und die sind halt mega stark und gesagt, ja, wir müssen hier mal die planetaren Grenzen halt durch den Bausektor durchdenken. Und dann gesagt, das heißt das und das, wie es halt bei uns sowas wie Agora Energiewende oder Agora Verkehrswende gibt es dort halt für den Bausektor. Und die haben relativ schnell, relativ breiten Erfolg gehabt halt. Auch mit Gesetzeslage und dass sie halt die Industrie wandelt. Man müsste jetzt mal wirklich die effektiven Zahlen sich nochmal anschauen, aber dann richtig große Steine umgedreht. Das ist schon echt krass, wie die Industrie halt da vorwärts geht. Wie es halt jetzt bei uns schon im Energiesektor jetzt aber mega krass vorwärts geht in Deutschland. Das ist schon, finde ich, ein cooles Beispiel, dass sich schon auch was bewegt, wenn Menschen anfangen, halt aktiv sich einzusetzen. Ja,
Sehr cool.
ja, ja,
Freut mich
so.
sehr.
Ja, Gesa, wie geht's denn weiter?
Die nächste Folge wird dann über die praktischen Klassenkämpfe sein.
Genau, ich glaube, wir wollten uns noch mit irgendwie ein, zwei Leuten nochmal treffen und auseinandersetzen. Gibt es irgendwie coolen, praktischen Beispiele, wo Leute dann einfach mal weiterkommen im Sinne von, wie kann man denn jetzt eigentlich die ökonomische Verteilung, Lohn, Arbeitsfeld, wie kann man das beeinflussen? Gibt es da positive Beispiele? Cool, ich bin gespannt.
Martin kommt dazu, ja.
Ach, Martin kommt ja, dann ist bestimmt spannend. Dann
Das
sehen
wird spannend.
wir. Genau. Nee, super. Und sonst, wie gesagt, wir sind immer noch auf der Suche und am Schauen. Ja, gibt es noch große letzte Worte?
Große letzte Worte. Organisiert euch.
Gemeinsam sind wir
Weil
stark.
gemeinsam sind wir stark. Ja.
Immer Augen und Ohren offen halten, aber
Folgt
mit gutem Herzen.
Genau. Folgt uns auf den bekannten Plattformen. Gebt uns Feedback. Unterstützt uns. Wenn ihr irgendwie was habt, meldet euch bei uns. Wir sind auf Twitter, Facebook, gibt Newsletter. Wir haben E-Mail-Adressen. Man kann auch bei uns anrufen. So oldschool mit so Telefon.
Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und über, wenn ihr Ideen, Anregungen habt, auch gerne die.
Und dann gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns auf der Straße oder wir hören uns demnächst irgendwo für eine bessere Welt auf der Suche nach dem guten Leben.
Ja.
Bis dahin.